Moin und liebe Grüße zurück aus der Leipziger Tieflandbucht mit super Neuigkeiten hier nach diesem grandiosen Derby-Sieg heute. Paul, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Grüße.
Und wow. Ich muss das alles noch ein bisschen verarbeiten. Also ich bin wirklich sehr, sehr gut gelaunt, obwohl man sagen muss, es war ein wichtiger Sieg, mehr auch nicht.
Ja,
Somit
das
würde ich vielleicht heute reingehen. Wir
trifft es ganz
fangen
gut.
wie immer an mit der Aufstellung. Paul, hast du da was zu vermelden?
Ja, also ich glaube, dass sich ja viel von selbst aufgestellt hat.
Mal
Also,
wieder.
beziehungsweise mal wieder. Die Verteidigung war ja klar, dass Koulibaly reinrutscht, aus meiner Sicht, für Friedel. Wenn man halt einen Linksfuß haben will, ist er ja die einzige Wahl. Und deswegen, da jetzt wieder fit ist, auch super, dass er jetzt noch ein bisschen Spielpraxis sammeln kann. Vielleicht steigert das noch ein bisschen seinen Marktwert. Naja,
Und
anderes Thema.
pass auf, zu dieser Innenverteidigung muss ich auch sagen, wurde in der Hinrunde doch auch des Öfteren mal gefordert, dadurch, dass wir mit Friedel und Koulibaly zwei Linksfüßer hatten,
Ja.
wurde auch mal gefordert, einfach Friedel draußen zu lassen, dafür Koulibaly und Pieper spielen zu sehen. So ist es heute passiert. Wie das gelaufen ist, dazu dann später mehr. Ansonsten hat sich im Mittelfeld auch noch ein bisschen was geändert.
Ja, also Stay war dann doch fit noch. Hat es also geschafft, rechtzeitig fit zu werden. War ja unter der Woche auch noch nicht bei allen Trainingseinheiten mit dabei. Aber umso besser, dass er jetzt wieder zurück ist. Und der im letzten Spiel gesperrte Puertas kehrt auch wieder zurück in die Startelf. Also das Dreier-Mittelfeld, was eigentlich die Wochen oder die letzten Wochen unter Tune immer sehr, sehr gut funktioniert hat, jetzt wieder zusammen auf dem Platz. Und ja, also ich fand, das hat man im Spielverlauf auch gemerkt, was dann für eine Klasse auch teilweise dann auf dem Feld dann dadurch war. Aber ja, dazu können wir dann wie immer später noch dazukommen. Offensive Dreierreihe setzt sich zusammen aus Ginmar und Schmid. Ich glaube, das sind die beiden weniger überraschenden. Die haben jetzt die letzte Woche auch immer gespielt. Und vorne drin dann Milosevic.
Das war eine kleine
Der.
Überraschung, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich. Wie gesagt, es wäre, glaube ich, eher dann die Wahl gewesen, ob Musa oder Milosevic. Und dann hat man sich jetzt, sage ich mal, für den gestandenen Bundesligaspieler, glaube ich, entschieden, in so einem Spiel, ja, dann einen 18-Jährigen reinzuwerfen. Ich glaube, wäre sicherlich auch möglich gewesen. Aber da kochen, glaube ich, auch die Emotionen dann auch mal ganz schnell hoch und viel Aufregung. Deswegen kann ich die Wahl dann auf jeden Fall verstehen. Ginmar dann dadurch jetzt dann wieder auf dem rechten Flügel unterwegs. Die Position, die ihm ja eigentlich ein bisschen besser liegt als der Sturm, finde ich.
Auch wenn er sich eher im Sturm sieht, zumindest hat er das nach dem Wolfsburg-Spiel so ein bisschen durchblicken lassen. Wie
Naja.
dem auch sei. Wir kommen zum Spiel. Die erste Viertelstunde konntest du nicht sehen, hast du aber auch nicht viel verpasst. Also der Start war eigentlich recht ausgeglichen. Werder hat so ein bisschen das Heft in den ersten 5 Minuten so in die Hand genommen, wollte das Spiel machen. HSV, wie von Daniel Thun erwartet, erstmal tief gestanden, geguckt, was macht Werder, und dann immer versucht, über Konter nach vorne zu kommen. Ich weiß nicht, ob das in der ersten Viertelstunde war, aber da hatte Werder schon die ersten zwei Abschlüsse auch. Nicht sonderlich gefährlich, einmal aus spitzen Winkel, flacher Ball, der nicht genug Fahrt aufgenommen hat, aufs Torhüter-Eck. Und der zweite Schuss war dann eigentlich auch genauso, also konnte leicht abgefangen werden. Genau, also viel mehr war da auch nicht. Was man sagen muss zu dieser Phase, war, dass der Schiedsrichter das Spiel erstmal wirklich an einer kurzen Leine gelassen hat. Also selbst Fouls, wo ich sagen würde, im normalen Spiel lässt du das laufen, hat er erstmal unterbunden, was ich auch erstmal richtig fand. Schiedsrichter wird heute im weiteren Verlauf auf jeden Fall noch ein Thema werden, deswegen spreche ich es jetzt schon ein bisschen an, dass er auf jeden Fall dort meiner Meinung nach die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Auch wenn ich für meinen Teil aus meiner Werder-Fanbrille auch sagen muss, dass die HSV-Spieler mir ein bisschen zu oft auf dem Boden lagen und abgehoben sind. Also da waren so einige Sachen dabei, wo ich sagen muss, huiuiui. Also, wie gesagt, ziemlich viel
Ja,
abgepfiffen,
also.
aber dadurch das Spiel an der kurzen Leine gelassen. Im Derby ist das, glaube ich, okay.
Ja, fand ich auch. Also beide Sachen. Ich glaube, die HSV-Spieler auch wirklich, ja, sehr leicht von den Beinen zu holen gewesen. Und ja, aber an sich finde ich es okay, so zu pfeifen. Und ich finde auch alles in allem war es trotzdem, auch wenn das Ende dann wahrscheinlich eher ein bisschen eskaliert ist, nochmal glaube ich, schon alles im All eine souveräne Schiedsrichterleistung. Ich meine, bis zur 80. Minute hat man da jetzt nicht viel anbrennen lassen, sodass es halt hochgekocht ist, sondern dann halt erst durch die Situation, die später dann noch kommen.
Genau.
Um nicht so viel zu vorwegzugreifen.
Ja, woran ich mich erinnere, ist so die erste HSV-Chance. Ich glaube, das war, muss Königsdorfer gewesen sein. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Aber das war so, das war, wo sich Pieper im Ball verschätzt. So ein langer Ball kommt dann, Pieper verschätzt sich da so ein bisschen. HSV bis dahin keine großartige Chance gehabt, aber halt immer mal so Ausbrüche nach vorne. Viel lief da auch über Robert Glatzel, den quasi Koulibaly in der Einzelbetreuung hatte. Erste Aktion fand ich top, muss am Ball abspielen, dann wird es halt faul gepfiffen für Werder, also von Glatzel, wo ich aber auch sage, muss man nicht pfeifen. Und irgendwann dann im späteren Verlauf kommt dann der lange Ball, Pieper verschätzt sich, Königsdorfer dafür nicht und bekommt dann den Ball auf dem rechten Fuß, schiebt ihn am Tor vorbei, glücklicherweise für Werder, muss man sagen. Wäre aus dem Nichts gekommen. So, bis dahin ist da nicht viel gelaufen. Ich glaube, das muss so die 26. Minute gewesen sein, wenn ich mir das richtig eingeprägt habe.
Ja.
Ja, aber ich glaube, all in all kann man die erste Halbzeit auch so zusammenfassen. Oder hast du da noch andere Situationen? Bis auf die Tore.
Nee, ich glaube, also es war bis auf die Tore trotzdem sehr highlightarm, mal wieder auf jeden Fall.
Aber es war trotzdem ein gutes Fußballspiel. Also jetzt nicht vom Niveau, aber so von der Intensität konnte man sich das schon angucken. Also beide Mannschaften waren voll im Derby-Modus. Das hat ja Werder im Hinspiel so ein bisschen vernachlässigt, dieses Thema. Aber wie man da reingegangen ist in das Spiel, das hat wahrscheinlich auch mit der Wichtigkeit zu tun. Beide Mannschaften waren angespannt. Aber war schon schön anzuschauen auf jeden Fall.
Ja, es haben sich beide auf jeden Fall nichts geschenkt, aber trotzdem muss man, glaube ich, auch sagen, es war alles in einem fairen Rahmen. Also es war jetzt nicht so, dass man jetzt sagen muss, dass da irgendjemand überhart in die Zweikämpfe gegangen ist, sondern halt so, wie man sich halt ein Derby wünscht, auf jeden Fall.
Genau, ja. Und dann kommt es eigentlich auch dazu, dass Werder immer mehr Momente hat in der HSV-Hälfte ich würde jetzt nicht sagen, der HSV hat drum gebettelt, aber man hat schon so, es hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet. Viel gegenüber Justin Njinma, der in der ersten Halbzeit wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, fand ich. Gute Aktion hatte da über die rechte Seite. Und letztendlich dann auch fast mit dran beteiligt war oder sogar dran beteiligt war, nachdem sich da Muheim, glaube ich, verschätzt und er Sugawara gewähren lässt. Sugawara auf der rechten Seite bringt dann den Ball in die Mitte rein und da steht dann Mr. Zuverlässig. Unglaublich, Jens Day und nickt das Ding da ein. Klassisches Jens-Tor eigentlich, oder?
Ja, absolut. Also die Entstehung dachte ich mir erst so, was machen sie denn da jetzt schon wieder? Da sah es so aus, als würden sie da den Ball ziemlich verzetteln, also Jinma und Sugawara. Aber dann die Flanke war natürlich dann astrein und Jens steht dann noch ziemlich frei und kann den dann einköpfen. Ja, ich dachte erst irgendwie, sah es bei mir so aus, als wäre Milosevic, der das Tor geschossen hat, aber das dann Jens ist es natürlich irgendwie auch so ein bisschen bezeichnend. Hat er auch schon im Hinspiel das 1-0 gemacht.
Ja, dachte ich auch. Schlechtes Omen eigentlich.
Ja, vor allem mit der Situation, die ja gefühlt dann gleich danach kam. Ich meine, im Hinspiel konnte man das 1-0 zumindest noch über die Zeit bringen. Aber hier hat das 1-0 gerade mal 4 Minuten gehalten. Ist auch wieder ein langer Ball, der dann aus der HSV-Hälfte kommt, wo es ein 1-gegen-1 zwischen Glatzel und Koulibaly gibt, wo sich Koulibaly nicht durchsetzen kann, so rum. Und Glatzel ja dann ziemlich allein Richtung Tor rennt und dann aus eigentlich schon auch Spitzenwinkel den Ball irgendwie volle Granate reinschweißt. Also muss man schon sagen, da kann auch Mio nichts machen, außer hinterher gucken. Ein richtiger Strahl, der dann das 1-1 beschert, was dann letztendlich auch dann der Pausenstand war.
Das war so ärgerlich, weil es eigentlich kam es ja aus dem Nichts und ich hatte das Gefühl, dass der HSV sich nach diesem 1-0-Treffer erstmal auch ein bisschen sortieren musste, weil Werder dann auch schon wieder in die Situation kam in der HSV-Hälfte, wo dann ich glaube, Puertas war das so, über die linke Seite kam, da so ein bisschen den Ball vertändelt. Also mir wäre es lieber gewesen, logischerweise, dass Werder dann direkt schon die nächsten Chancen kreiert und natürlich auch nutzt. Umso ärgerlicher, dass der HSV dann in Person von Glatzel, der bis dahin dann halt auch ein, aus unserer Sicht okayes Spiel, aber aus Harniks Sicht ein gutes Spiel gemacht hat, sich da durchsetzt und das Ding reinmacht. Und ich fand so ein bisschen bei dieser Situation, also ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Foul ist, aber in den Situationen davor, im Mittelfeld und so, hätte der Schiedsrichter das abgepfiffen, sowas. Bin ich der Meinung.
Ja, also ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall auch nicht, dass es ein Foul war. Im ersten Moment natürlich immer Foul, aber wenn man dann die Wiederholung sieht, fand ich, war es okay, das weiterzulaufen zu lassen. Ja, bei der kleinlichen Linie hätte es sicherlich vielleicht woanders gepfiffen, aber ja, ich finde es absolut okay, da weiterlaufen zu lassen. Also ich sehe da jetzt keinen Grund, sich darüber zu beschweren. Im Endeffekt beginnt halt die Situation mit der Puertas-Chance, die du halt angesprochen hast, wo er links da sich ein bisschen in den Strafraum reintankt und dann den Ball nicht rechtzeitig los wird oder dann halt sich festläuft und dann dadurch der lange Ball dann halt kommt. Sieht Koulibaly natürlich nicht so gut aus, halten aber beide. Also ja, ist gewöhnlicher Zweikampf, gewöhnlicher Luftzweikampf, wie er jetzt mittlerweile geführt werden darf und kann. Deswegen finde ich es auch absolut in Ordnung nach Ansicht der Wiederholung, dass man da das einfach weiterlaufen lässt. Und ich glaube, es wurde ja trotzdem kurz überprüft, meine ich. Und damit ist das für mich auch okay. Wenn sich zumindest in Köln kurz angeguckt wird, hey, alles fein. Und ja.
Wollen wir dann noch über den Jubel reden?
Ja, also
da hat sich so ein bisschen auch was angebahnt, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob da was von den Tribünen kam. Auf jeden Fall, Daniel wollte ich jetzt nur sagen, Robert Glatzel, irgendwie persönlich angefasst, geht da durchs Stadion mit dem Ohr Richtung Werder-Fans. Bringt's erst
hat er
mal
nicht
so,
sogar den Psst gemacht?
Ja, das kann auch sein, dass er den auch gemacht hat.
Ach, ist egal.
Hat ein bisschen die Watze natürlich dann reingebracht. Liebe Grüße an meinen Kapitän, HSV-Fan aus meiner Mannschaft. Er hätte genauso gejubelt und da hätte ich es gefeiert. So dementsprechend. Ich habe da Parallelen gesehen auf jeden Fall. Aber aus gegnerischer Sicht ist es unnötig.
Ja, sicherlich. Ich glaube, wir hätten uns auch nicht drüber geärgert, hätte Jens das im Hinspiel gemacht oder sowas. Also,
wir hätten schon angemerkt, dass es sinnlos ist.
Ja, schon.
Aber Werder hat da nicht so diese Typen, glaube ich.
Nicht mehr, auf jeden Fall. Aber, ja,
auf jeden Fall geht es so in die Halbzeit, ne? 1-1.
Ja.
Können wir, glaube ich, abschließend so betiteln.
Ja.
Ja.
Und ich muss auch sagen, so in der zweiten Halbzeit passiert auch erstmal gar nicht mehr so viel. Also
ja, das stimmt. Also es geht genauso los wie die erste Halbzeit. Wieder viele kleine Fouls. Ich fand, die Linie hat immer mehr so ein bisschen abgenommen. Also weiß nicht, ob du es auch so siehst, hat immer mehr durchgehen lassen auch. Hat jetzt dem Spiel gut getan, würde ich sagen. Hat viel laufen lassen.
Absolut.
Auch viel Vorteile und sowas. Er hat ein gutes Auge dafür gehabt. Der Schiri ist der rote Faden quasi so ein bisschen in der Folge hier gerade.
Ich finde es auch besser, wenn man halt dann so in der Halbzeit merkt, ja, okay, das Spiel ist jetzt nicht so, dass es so überhitzt oder sowas. Ja. Also war es ja in keiner Weise. Und dann halt ein bisschen mehr laufen lässt, finde ich allgemein auch viel besser, als jedes kleinliche Foul abzupfeifen. Und ja, das hat im Spiel, glaube ich, auch gut getan, dass es halt viele Vorteile gab. Ich glaube, es hat nur ein bisschen auch Verwirrung gestiftet unter den Spielern, weil es teilweise vom Gefühl her auch so war, dass man dann auf den Pfiff gehofft hat, weil er in der ersten Halbzeit kam, aber in der zweiten Halbzeit kam es dann halt nicht, aber auf beiden Seiten. Ja, deswegen, aber ja, mir ist es auch ein bisschen lieber, wenn dann halt dann, wenn es das Spiel halt hergibt, dann auch einfach mehr laufen gelassen wird. Und ich fand das vollkommen in Ordnung. Also, es war auf beiden Seiten, also
ja,
vollkommen fein damit.
Kannst du dich an irgendeine Torschance noch erinnern aus dieser Anfangsphase der zweiten Halbzeit?
Nee.
Kann mich da
Also,
so schnell auch nicht.
Ich glaube, vielleicht irgendwie ein Abschuss aus der Distanz von irgendjemandem, aber könnte ich jetzt nichts Genaueres benennen. Aber zumindest bei Abschlüssen aus Distanz können wir ja eine perfekte Überleitung treffen. Nach dem guten Tor von Glatzel folgte das Schönste des Tages, glaube ich. Also, Situation von außen, wo es über einen Doppelpass gelöst wird. Ich glaube, dann Puertas, der dann letztendlich zu Stay spielt, der dann viel Platz hat, sich den einmal annimmt und dann perfekt in den Winkel abschließt, wo nichts mehr zu halten ist und dann das 2-1 markiert. Und Gott hat der Mann gefehlt diese letzten Wochen. Also
ja,
wirklich.
Ja.
Also, es macht sich schon bemerkbar. Auch letzte Woche, dass Puertas dann halt noch gefehlt hat, hat heute aus meiner Sicht auch wieder ein super Spiel gemacht. Also da merkt man schon, dass die beiden auf jeden Fall die Klasse unseres Mittelfelds um Welten anheben. Mhm. Und wenn die beiden halt nicht fehlen, also jetzt No Hate gegen Leo oder sowas, er hat das auch gut gemacht in den letzten Wochen. Und auch heute nach seiner Einwechslung. Das ist dann schon aber trotzdem nochmal eine andere Liga auf jeden Fall, wenn Puertas und Stay da diese Doppel-8-10, wie auch immer man das sehen will, damit begleiten, finde ich.
Ja, ist ja auch, die sind ja auch im perfekten Fußballalter, ne? Das kann man ja von Leo Bittencourt jetzt nicht so behaupten. Der ist dann für die letzten Minuten nochmal gut, um Stimmung reinzubringen, hat man ja in dem Spiel auch wieder gesehen. Und ich glaube, da können wir auch gleich drauf hinleiten. Ich guck mal kurz, 67. ist er dann eingewechselt worden.
Ja.
Kam schon die Nachricht in die WhatsApp-Gruppe, dann in 5 Minuten sieht er gelb. Und so war es auch tatsächlich, aber aus einer Situation, wo ich eigentlich denke, ja, also da gelb zu geben jetzt, wenn er die Fans anspornt, hat der Schiedsrichter halt eher anders gesehen, als unsportlich dort vor dem verletzten Muheim da nochmal so anzupeitschen.
Also
die Entscheidung fand ich komisch, aber sah halt auch blöd aus.
Ja, total. Also es war irgendwie eine komische Entscheidung, vor allem weil halt gerade davor es halt auch wenige gelbe Karten halt gab. So. Nur halt für Königsdörfer und Demandi sich da ein bisschen in den Haaren hatten in der ersten Halbzeit. Also ja, ich fand's ein bisschen überzogen, da auf jeden Fall eine Karte zu geben und finde ich, hatte ich dann auch ein bisschen Angst, dass sich das dann vielleicht aufgrund der Härte, die halt Leo an den Tag legt, dann noch eine Gelb-Rote halt umwandelt. Aber das ist ja zum Glück nicht auf unserer Seite passiert. Aber wenn wir beim Thema Platzverweise sind, wow, ich hab's heute aber auch mit den Überleitungen, ja, krass. Gab's dann in der 79. Minute,
ja,
dann den Platzverweis für den HSV, auch in einer Situation, wo der Schiedsrichter erst laufen lässt. Also es ist eine Grätsche von Puertas, wo er den Ball spielt. Mhm. Und dann aber der HSV-Spieler auf sein Sprunggelenk, Fuß, wie auch immer, tritt.
Das leidet so über das Schienbein, so habe ich es wahrgenommen.
Ja, ja. Das Spiel läuft erstmal weiter. Es gab dann halt nochmal auch noch 2, 3 andere Fouls, die es dann auch gab, wo fand ich auch eins von dem HSV-Spieler auch eine ziemliche Härte hatte, war dann, glaube ich, gegen Justin, was auch nicht gepfiffen wurde, aber naja, anderes Thema. Und ja, die Situation läuft erstmal weiter, dann ist halt irgendwann der Ball im Aus und dann wurde es halt überprüft und ich weiß es nicht. Ich
also,
tu mich schwer. Also er trifft ihn schon halt an dieser Stelle, die man halt immer so als Grenze nimmt, aber halt, wenn man so diese Situation davor sieht, wo soll er halt hin? Also Puertas kommt da ja angerauscht und er kann ja nicht mitten aufhören zu laufen, so, also schwer, ganz schwer, ganz schwer.
Ich finde es auch schwer zu sagen, dass man da drüber springen kann, also
nee, das ist nicht möglich.
Das war nicht mehr möglich in dem Tempo, ne? Also ich würde jetzt aber auch sagen, so, ja, keine klare Fehlentscheidung. Also ich hätte mich jetzt nicht beschwert, wenn es da keine Karte bekommen hätte oder keinen Freistoß so. Also das Spiel ging weiter von beiden Seiten, HSV hat weitergespielt, Werder hat den Ball erobert, Werder hat weitergespielt. Das hat niemand so wahrgenommen irgendwie. Dass es dann dort die rote Karte gibt, ist natürlich ärgerlich für einen HSV.
Also ich muss sagen, von der Härte her, so klar, er tritt ihm halt voll da drauf, aber halt wenn man so diese Spielsituation davor betrachtet, ich meine, Harnik hat sich ja da auch versucht, bei Sky ziemlich zu rechtfertigen für diese Karte, dass er es halt auch nicht so sieht. Also ich bin ehrlich, ich hätte mich jetzt auch nicht beschwert, hätte es da nur gelb dann gegeben im Nachhinein. Also für mich, wenn man halt die Spielsituation vorher betrachtet, keine rote Karte, von der Härte her aber schon. Also ja, keine Ahnung. Irgendwie, ist eine schwere Entscheidung.
So ein Mittelding. Aber würdest du sagen, es war eine klare Fehlentscheidung?
Nee, das auf keinen Fall. Das auf keinen Fall. Und
aber er hat sich das ja angeschaut.
Ja, ich glaube, als er rausgegangen ist, sich das anschaut, war es mir klar, dass es den Platzverweis halt geben wird, weil es ja meistens so, genauso wie bei der Situation, die jetzt dann später noch kommt, weil man muss halt schon sagen, diese Situation hat er das Spiel einmal von der Stimmung her komplett gekippt. Mhm. So, und hat das Spiel für den Schiedsrichter auch umso schwerer gemacht. Es ist danach sehr hitzig geworden. Viele Rangeleien so übertrieben. Und dann gab es halt auch noch 5 Minuten später die 2. rote Karte für den HSV. Nach Foul von Jatta an Marco Grüll, der da ja relativ frei nach einem Fehler vom HSV zum Ball kommt und hätte sicherlich auch in einer guten Position gestanden. Ja, da kommt dann von hinten angerutscht, raucht ihn um und ich muss sagen, in der ersten Wiederholung fand ich, sah das so brutal aus, das Foul.
Also ja, so in Realgeschwindigkeit also
nicht,
halt auch.
Nicht in der Wiederholung, sondern halt, als es real passiert ist, genau.
Moment, ja.
Ja, genau. Und ja, aber als ich dann die Wiederholung gesehen habe, finde ich es auch hier vollkommen okay, dass er da rausgeschickt wird,
ja, genau,
und die rote Karte zurückgenommen wird.
Ja.
Also muss ich sagen, zweimal sehr gut entschieden. Und die Platzverweise da gegeben bzw. nicht gegeben. Und aber allein schon, dass diese rote Karte gegeben wurde, hat das wirklich auch, da war dann richtig Feuer drin. Und ja, es ist so, da hat er sich auf jeden Fall nicht einfacher gemacht, aber irgendwie so seine Reaktion, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, als er dann vom Monitor zurückläuft, zum, um halt der hat dann gelb zu geben, auch nachdem er seine Ansage gemacht hat, hat er auch so immer so
weiß ich nicht,
ob
weiß
das,
ich nicht.
Ja, genau. Genau, ob das jetzt halt so die richtige Entscheidung war. Aber ja, wie gesagt, ich finde es okay, die rote Karte zurückzunehmen.
Ja.
Hartes Foul, aber keins, wo man eine rote geben müsste.
Wie du es gesagt hast, so im ersten Moment dachte ich auch, Alter,
ja,
mit der Wiederholung dann aber auch, Kröll rutscht ja schon weg, bekommt dann den dritten,
ja,
in den,
genau,
Hacken, Freistoß, gelbe Karte ist in Ordnung. Und
ja,
ihr merkt schon, also wir reden jetzt nur noch über Foul-Situationen, viel mehr ging dann auch in dem Spiel nicht. Der danach halt der Freistoß kam und dann ist die 90. Minute schon angebrochen und es gab 12 Minuten Nachspielzeit. Und was war die erste Aktion?
Weiß ich gerade gar nicht mehr.
Quizfrage. Tor, Poertas!
Stimmt,
darauf
stimmt.
Wollte ich hin. Also es gab 12 Minuten Nachspielzeit und dann ist direkt das Tor gefallen, da habe ich gesagt, pfeift ab! Aus! Macht das alles hier aus!
Stimmt. Ich dachte, dass diese Schmiedchance vorher noch kam, aber die kam ja auch danach.
Die dann, kam danach noch, ja.
Ja, aber da dachte ich mir auch so, ey, geil, Deckel drauf, das war's. Ich hab's irgendwie halt dann nicht gesehen,
absolut,
dass der HSV da nochmal zurückkommt. Ja, auch wieder eigentlich sehr gut rausgespielt dann und Puertas kann sich endlich belohnen mit seinem ersten Saisontor für Werder. Freut mich sehr
und
für
ihn.
Und
das war schön rausgespielt, ja.
Ja, genau. Und er kann dann perfekt in die kurze Ecke abschließen. Heuer Fernandes keine Chance gelassen. Und dann steht es 3-1. Und da dachte ich mir so, okay, dann kann ich ja die 12 Minuten jetzt ganz entspannt schauen. Tja, nicht mit den Bänken der beiden Vereine,
ja,
weil dann gab es auf jeden Fall noch mal ein paar rote Karten und gelbe Karten für die Bänke. Ja, ich habe das selber nicht durchgeblickt. Ich dachte nur irgendwie, dass vielleicht Jens trifft, weil der da irgendwie so...
Wilber war auch mit von der Partie, oder aber so ein bisschen geschlichtet.
Das ist auch was. Also, naja, egal. Ja, also da hat es dann halt nochmal hochgekocht. Ich habe das gar nicht so gesehen, weil ich nach dem 3-1 gleich erstmal trinken holen war, weil ich mir dachte, okay, entspannt. Und dann plötzlich komme ich wieder, dicke Rudelbildung.
Ja, das war auch ganz komisch, weil man hat im Wow-Livestream auch nicht gesehen, warum genau das passiert ist. Es wurde dann gesagt, also während der Torwiederholung gab es halt den Jubel und der soll anscheinend Richtung HSV-Kurve gegangen sein. Und dadurch ist es alles so ein bisschen hochgeheizt. Aber so what? Also.
Ja, ich meine, HSV hat es in der ersten Halbzeit genauso gemacht.
Ja.
Also checke ich jetzt nicht, warum man dann so eine Show daraus machen muss. Aber ja,
ich habe es auch nicht gesehen. Ja, also es wurde nur so gesagt von den Kommentatoren. Ja, aber warum das dann so hochkocht, also das konnte man leider in der Live-Übertragung nicht so sehen.
Ja, ist ja auch relativ buggy an der Stelle, glaube ich. Also,
sollen sich nicht so aufspielen.
Ja, ich weiß jetzt nicht. Also es ist ja mittlerweile schon gang und gäbe, halt, dass man sich da so hochheizt. Aber am Ende ist es doch auch nur Show von allen, so ein bisschen. Also,
was zur Zeit wieder so oft Thema, ne? Dass man
vor
dem Block jubelt oder so. Also vor allem als Auswärtsmannschaft hast du es natürlich schwer, weil überall um einen herum ist dann so ein Heimblock. Wie es Glatzel gemacht hat, ist natürlich, wie man es nicht macht, so Richtung Block. aber so an sich, keine Ahnung, warum das zurzeit wieder so oft thematisiert wird.
Ja, da wollen sie alle ein bisschen Aura fahren. Naja, egal.
Aura.
Jedenfalls gab es dann halt noch die von mir angesprochene Romano-Chance,
ja,
wo Grüll den eigentlich perfekt rüberlegt und dann hoppelt der nochmal so irgendwie herzunehmen nach 100, was weiß ich, in der 95 Minuten den dann da nicht reinzumachen, ist okay, ich meine, Stand 3-1.
Ja, dann hoppelt er noch so, das war nicht
alles leicht. Gut.
Ja. Hätte ich absolut genauso gemacht. Nicht.
Ja, klar. Ja, aber ich wollte eigentlich auf die Vorarbeit von Krüll heraus,
ja,
dass sie sehr gut war, erstmal Tempo mitzunehmen und dann halt im entscheidenden Moment dann den Pass genau zwischen den zwei HSV-Verteidigern durchzuspielen. Das war perfekt und ja, und dann ist, glaube ich, auch nicht mehr viel passiert. Mhm. Also die 12 Minuten sind dann runtergelaufen und dann kam der Abpfiff und
Erleichterung.
Ja, auf jeden Fall. Also auch mit den anderen Ergebnissen, die halt jetzt heute auf den anderen Plätzen passiert sind und auch gestern. Big Points.
Ja.
Jetzt glaube ich, geht es darum, vielleicht heute das zu genießen, zu feiern und alles. Und dann muss man aber auch wieder schnell in den Rhythmus reinfinden, muss man so sagen. Also nächste Woche kommt Stuttgart. Das wird nicht leichter. Oder nächste Woche müssen wir nach Stuttgart, eher so gesagt. Also ja, es werden nochmal harte 4 Spiele, Big Points auf jeden Fall gesammelt. So bleibt der Abstand zu Wolfsburg gleich. Man hat nochmal 2 Punkte mehr auf St. Pauli jetzt. Und ja,
mehr auch nicht.
Irgendwie muss man es jetzt über die Zeit bringen. Also wie du schon am Anfang gesagt hast, wichtige Punkte, kein rühmliches Spiel, irgendwie den Schwung halt mitnehmen und halt nächste Woche wieder angreifen. Ich hoffe einfach, dass es ein bisschen mehr motiviert für die letzten 4 Spiele jetzt. Und ja, man sich da noch einen Push geben kann. Spieler des Spiels, stellt sich ja nicht die Frage, oder?
Das war auf jeden Fall ein Jens Day, war das.
Ja, also ich muss auch sagen, habe ich jetzt ja schon 3-mal, glaube ich, gesagt, das ist schon ein krasser Mehrwert. Ich hoffe, dass jetzt die muskulären Probleme nicht wieder schlimmer geworden sind, nachdem er jetzt wieder verletzungsbedingt ausgewechselt wurde. Nächste Woche fallen ja auch schon wieder 2 Spieler aus. Krüll und Leo haben ihre 5. gelben Karten gesehen, sollte man vielleicht noch erwähnen. Also hat man dann zumindest auf der Auswechselbank wieder ein paar Baustellen, die da aufgemacht werden. Es wird nicht leichter auf jeden Fall, aber mit 5 Punkten Vorsprung auf dem Relegationsplatz lässt sich auf jeden Fall besser leben als mit 2.
Ja, an der Stelle nur noch, was war das auch für eine geile Stimmung im Stadion? Geile Choreo, also unfassbar, ja, was da wieder abging. Nochmal Riesenrespekt, Shoutouts nach Bremen, liebe Grüße, lasst euch heute nochmal gut gehen, feiert schön und dann geben wir nochmal alles zusammen für die letzten Wochen. Die werden nochmal immens wichtig sein.
Ja.
Ja. Mit diesen Worten würde ich das für heute abschließen, wenn du da fein bist.
Absolut.
Gut. Dann wünschen wir euch natürlich noch ein schönes Wochenende, schönen Start in die Woche, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir sehen uns nach dem nächsten Spiel gegen den VfB Stuttgart. Das wird Sonntagabend stattfinden. Also
genau, wird wahrscheinlich also Sonntagabend.
Sonntagabend die Folge
raus. Genau.
Gut. Macht's gut, auf Wiedersehen, liken, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Mal.
Derby-Sieger, ciao, ciao.
Derby-Sieger! Macht's gut.